Hallo und herzlich willkommen zu Flag to Flag, dem deutschen MotoGP Podcast. Wir heute mit dem Halbzeitfazit zum MotoGP 2025er Saison. Und ich bin heute natürlich mal wieder nicht allein, der Jan ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Jan.
Hallo Julian.
Ja, und wie schon erwähnt, mit dem Halbzeitfazit heute der laufenden MotoGP Saison. Wir haben ja die Sommerpause aktuell. Die Fahrer alle am Strand oder in den Bergen, wer weiß wo. Aber wir nehmen uns heute nochmal die Fahrer unter die Lupe, schauen uns die einzelnen Teams an und die Fahrer, wie sie performt haben. Ranken die dann. 1 ist das Schlechteste und 10 ist das Beste. Also ranken sie von 1 bis 10. Und ja, da würde ich sagen, fangen wir direkt an. Wir gehen von der Teamwertung nach hinten durch. Also wir fangen jetzt mit Prima, Pramac, Yamaha, MotoGP an und hören mit Ducati, Lenovo-Team auf. Und da würde ich sagen, gehen wir direkt rein. Prima, Pramac, Yamaha. 61 Punkte insgesamt gesammelt. Fahrer Miguel Oliveira und Jack Miller. Ja, ich würde sagen, wir knüpfen uns direkt mal Miguel Oliveira vor. Ich würde sagen, da braucht man keine Brille, um zu sehen, dass die Saison jetzt nicht so gut war für Miguel Oliveira bis jetzt. Ja, also deutlich hinter Jack Miller zurückgeblieben in der Saison. Und ja, eben fehlt einfach die Pace schon im Laufe der Saison. Und ist momentan deutlich der Schwächere bei Pramac. Ich glaube, das kann man definitiv so sagen.
Das kann man auf jeden Fall so sagen. Gut, Miguel Oliveira war ja am Anfang der Saison verletzt gewesen, wo er eben nicht fahren konnte. Und ihm fehlt deswegen auch einiges an Fahrpraxis und an Fahrzeit, vor allem mit dem Motorrad. Vor allem jetzt mit der Yamaha. Dennoch, Miguel Oliveira in letzter Zeit einige Schwierigkeiten. Also er war ja wirklich teilweise letzte Saison war er noch ganz okay. Ich kann mich da noch an ein paar ganz gute Rennwochenenden von ihm erinnern. Aber in letzter Zeit durch seine vielen Verletzungen und Ausfälle ist es für ihn auch einfach schwierig, vor allem auch mit Jack Miller mitzuhalten, weil Jack Miller, muss man ganz klar sagen, fährt eine, meiner Meinung nach, gute Saison. Also ich finde, bei Jack Miller kann man nicht viel gegen sagen. Ist einfach Jack Miller. Er konnte einige Male sogar auch mit Fabio Quartararo mithalten. Das muss man auf jeden Fall sagen. Hatte einige ganz gute Rennwochenenden. Oder auch mal in Trainings, wo er mal ganz vorne war, oder auch mal oft in Q2. Das muss man Jack Miller auf jeden Fall zugute halten. Und Oliveira hinkt da natürlich hinten dran. Oliveira 6 Punkte gesammelt in der laufenden Saison. Und da muss auf jeden Fall eine Steigerung her. Aber ich denke, dass er jetzt durch die Sommerpause auf jeden Fall sich kann wieder ein bisschen erholen, trainieren, um dann eben auch mit Jack Miller mithalten zu können. Weil das muss einfach sein Anspruch sein, ganz klar. Und Bewertung 1 bis 10, Miguel Oliveira. Es ist jetzt schwierig, weil er eben diese Verletzung hatte. Schwierig, ich würde ihm so eine 3 geben, würde ich jetzt mal sagen, weil durch die Verletzung würde ich jetzt sagen, kann man jetzt irgendwie auf 2 oder 1, das wäre ein bisschen zu brutal, also 3 bis 4 hätte ich gesagt, eher so 3. Das passt zur momentanen Saison, also zur Saisonhalbzeit, aber natürlich kann er sich dort auch auf jeden Fall noch steigern.
Ja, ich wäre auch ungefähr so bei einer 3, was Miguel Oliveira angeht. Also klar, muss man definitiv in Schutz nehmen für die Verletzungen und so, aber es war auch keine gute Saison bis jetzt, ja. Das muss man auch sehen. Deswegen gehe ich hier auch mit 3 Punkten. Jack Miller hast du schon gesagt, deutlich besser. Also da würde ich doppelt so viel geben, da würde ich 6 Punkte geben für Jack Miller. Das ist eine grundsolide Saison. Er hat jetzt keine Weltklasse-Rennen, ja, aber hier und da zeigt er immer wieder auf. Das kann man definitiv anrechnen, dass er da auf jeden Fall immer gut bei der Musik dabei ist und zumindest in den Anfangsrunden immer und in den Qualifyings immer überzeugt. Von daher wäre ich da so bei 6 Punkte für Jack Miller.
Ja, da gehe ich mit 6 Punkte, Jack Miller. Passt auf jeden Fall Mitte der Saison. Also Mitte, also eher so Anfang der Saison hat er so ein bisschen so, war so bei, das war in Katar, in Jerez und Le Mans, so ein kleiner Durchhänger, wirklich 0 Punkte gesammelt hat an allen Rennwochenenden, aber auch in Austin zum Beispiel, wo er 11 Punkte insgesamt gesammelt hat am ganzen Wochenende, oder auch in Silverstone 10 oder auch im Sachsenring 13. Das ist, wie du sagst, grundsolide. Und ich finde auch, dass Jack Miller da so ein bisschen, denke ich, seine Kritiker auch so ein bisschen stumm gestellt hat, weil Jack Miller auch oft in der Kritik stand, ja, schafft er das überhaupt noch? Und ist er noch schnell genug? Aber ich finde eigentlich, dass das wirklich in Ordnung ist und somit verschafft er sich nämlich auch eine Möglichkeit, auch in kommenden Saisons immer noch in der MotoGP zu bleiben.
Ja, definitiv. Grundsätzlich Saison von Jack Miller, wie du schon gesagt hast. Ja, damit würde ich sagen, haben wir prima Pramac abgehakt und kommen jetzt zum LCR 100 Team. Beziehungsweise, genau, zu Idemitsu und LCR Honda. Da haben wir einmal Tomke Chandra auf der einen Seite der Boxengasse und Johann Sarko auf der anderen Seite. Also unterschiedlicher könnten die beiden, denke ich, nicht sein von den Ergebnissen her. Ich glaube, das ist so ziemlich auch das der größte Performance-Gap zwischen zwei Teamkollegen dürfte ungefähr hinkommen. Ja. Weil was da für ein Performance-Gap ist zwischen beiden, also das ist ja wirklich der Wahnsinn. Tomke Chandra, wirklich keine Pace, wirklich auch immer noch einen ordentlichen Abstand dann zum Vorletzten. Also konnte wirklich nie überzeugen. Auf der anderen Seite haben wir Johann Sarko mit einem Rennsieg Honda wieder auf die Siegerliste zurückgeholt. Ja, ich denke, also hier sieht man wirklich auch, was der Fahrer ausmacht, ja. Also klar, Chandra ein Rookie, ja. Sarko viel Erfahrung, aber das ist schon wirklich ein sehr, 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 sehr gewaltiger Unterschied.
Ja, Johann Sarko fährt eine, meiner Meinung nach, schon nicht außergewöhnlich, aber halt eben für das Honda-Bike einfach eine unfassbare Saison. Also du hast gesagt, wie du gesagt hast, der Abstand zu Chandra ist riesig, aber ja, Chandra muss man da schon noch ein bisschen in Schutz holen. Ich meine, er hat jetzt einen Punkt gesammelt, den einen Punkt hat er in Assen verzeichnet. Aber er konnte meistens sogar nicht mal mit zum Beispiel Savadori oder so mithalten. Oder halt eben mit dem Vorletzten. Deswegen Chandra ist jetzt auch ausgefallen. Hat sich natürlich auch, ich weiß nicht mal bei welchem Rennwochenende, auch beim Unterarm operieren lassen, wie ein Armpump. Kommt nach der Sommerpause aber auch wieder zurück in Österreich und ja, das ist halt doof, wenn er sich halt dann verletzt oder sich Operationen unterziehen muss, dann fehlen ihm die Fahrpraxis, die Zeit auf der Strecke und es bringt ihm halt eben dann noch nicht viel, weil er braucht viel mehr Zeit auf der Strecke, er braucht Runden und ich denke schon, dass man da kann von ihm eine Steigerung erwarten. Ich denke schon, muss er auch weil Johann Sarko, um kurz zu Johann Sarko zu kommen, ich denke, ich meine, Le Mans hat er einfach gezeigt, was er kann. Ja, das Rennen, das Regenrennen, wo man wirklich sagen muss, er war deutlich schneller in dem Rennen, zum Beispiel als Marc Marquez. Und hat wirklich sein Talent gezeigt. Und er wusste immer schon, dass er im Regen gut ist. Oder dass er so gut ist, hätte ich auch nicht gedacht. Und dann Silverstone hat er auch wieder ein Podium. Also wirklich, Anfang der Saison bis zu Silverstone war wirklich Weltklasse. Dann gab es so einen kleinen Durchhänger in Aragon und Mugello mit jeweils 0 Punkten. Und jetzt auch nur die letzten 3 Wochen auch nur 4, 3 und 5 Punkte. Aber gut, in Le Mans gewonnen, das wird natürlich sehr hart gewichtet und das auch absolut berechtigt. Und deswegen würde ich Johann Zarco ne, ja, Johann Zarco. Weil es jetzt in den letzten Rennen ein bisschen, nicht bergab, aber ein bisschen schwächer wurde, würde ich ihm so eine 8, würde ich Johann Zarco geben. Und Somkiat Chandra würde ich aufgrund dessen, dass er eben noch ein Rookie ist, eine 2 geben.
Ja, okay, das war tatsächlich das erste Mal unterschiedlicher Meinung. Also ich würde Johann Zarco tatsächlich 10 von 10 Punkte geben. Er hat wirklich eine brutale Saison bis jetzt hingelegt. Liegt in der WM-Wertung auf Platz 8, ja, mit einer Honda, das immer noch nicht ja, das beste Bike ist, um es mal so zu sagen. Klar, das Bike ist verbessert, aber und er hat auch im letzten Rennen abgebaut, aber er hat eigentlich immer so fast das Maximum rausgeholt, was ging mit dem Bike. Nur in Brünn war es jetzt ein bisschen schwächer, aber im Endeffekt, was der Mann geleistet hat, diese Saison ist unfassbar eigentlich. Wie gesagt, hat Honda wieder auf die Siegerliste geschrieben, hat unglaubliche Grand Prix gehabt, unglaubliche Vorstellungen mit dem Bike. Hat keiner erwartet, dass er und auch Honda wieder ja, wirklich mitkämpfen. Von daher gebe ich ihm 10 von 10 Punkte. Für die Halbserie. Bei Somkiat Chandra, also tut mir leid, das ist halt MotoGP ungenügend für mich. Es ist ganz klar ein Punkt. Er wird, wie gesagt, gebügelt von allen Honda-Fahrern. Er wird gebügelt von Ersatzfahrern. Er wird gebügelt von jedem einfach. Und ja, deswegen, es war schon die falsche Entscheidung bei Idemitsu, ihn da aufs Bike zu setzen, statt Nakagami. Es wird auch schon spekuliert, ob Idemitsu als Sponsor ganz raus ist, ob Diogo Moreira ihn nicht vielleicht ersetzt bei LCR. Ich meine, verdient hätte das, ja, weil Chandra fährt wirklich eine unterirdische Saison bis jetzt meiner Meinung nach, deswegen gibt es ja einen Punkt von mir. Ja, also wer so weit weg ist und er hat bis jetzt auch nur einen Zähler angeschrieben. Ich kann mir vorstellen, das war jetzt auch jetzt kein Zähler, wo er irgendwie durch großartige Pace dann einfach durch Stürze rausgefahren hat. Und ja, wie gesagt, für mich halt ja bis jetzt leider zu wenig von Somkiat Chandra. Aber er hat ja nur eine Halbserie, um sich zu retten. Das muss man auch mal sagen. Und vielleicht wird es in der Halbserie besser. Genau. Dann kommen wir zum Trackhouse. MotoGP-Team. Trackhouse Aprilia. Da haben wir auf der einen Seite Ayugura und auf der anderen Seite Rolf Fernandes. Ja. Rolf Fernandes liegt vor Ayugura tatsächlich in der WM. Rolf Fernandes hat jetzt ein starkes Wochenende in Brünn gehabt. Ja, Jan, wie siehst du die beiden?
Also meiner Meinung nach hat sich Raúl Fernández, also muss ich sagen, der hat sich durch dieses Rennwochenende in Brünn eben bei mir auf der Liste tatsächlich konnte sich ein bisschen retten. Also es war eigentlich, also Raúl Fernández hat öfter mal so, wo man so denkt, so ja, irgendwie hat er schon Talent. Aber dann auch so, irgendwie zieht ihn dann doch irgendwie so ein bisschen, ne? Aber wirklich in Brünn hat er wirklich mal, gut, Aprilia war auch da gut, ja, das muss man sagen. Aber hat er wirklich gezeigt, dass er schon fahren kann, ja. Zum Beispiel vor Pecco Bagnaia ins Ziel kommen, im Sprint. Also das war eine gute Leistung. Ansonsten natürlich der Anfang. Nullzähler, Einzähler, Vierzähler, Nullzähler, Einzähler, ne? Aber dann ging's hoch. Dann 9, 4, 6, 11, 8, 7, 15. Also man sieht auf jeden Fall eine Tendenz steigend bei Rolf Fernandes. Ich würde Rolf Fernandes auch genau deswegen eine 5 geben, genau. Weil eben jetzt am Ende war er einfach gut, war okay. Und am Anfang war es eben bei mir nix, wo er auch oftmals auch von Aiogura geschlagen worden ist. Aiogura, sein stärkes Rennwochenende war einfach das erste. Ja. Also im ersten Rennen in Thailand, ich glaube, er ist ja Fünfter geworden im Rennen. Das war wirklich, der ist ja vorne mitgefahren. Es war wirklich Weltklasse von Ai. Und das hätte ich nicht erwartet als Rookie direkt im ersten Rennen. Leider aber mit einer Tendenz, ja, leider sinkend. Er hatte ja auch einen Grand Prix-Ausfall. Muss sich dort erst wieder ein bisschen reinarbeiten. Ich weiß nicht, wahrscheinlich war Thailand auch einfach eine Strecke, die sehr gut gelegen hat oder sehr gut liegt. Aber das war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Leistung. Deswegen, also, wie gesagt, Raul 5 Punkte. Eugura. Bin ich am Schwanken zwischen 5 und 6. Weil eben das erste Rennwochenende war schon sehr gut, muss man sagen. Und auch in Austin war es auch okay mit 8 Zählern oder auch in Jerez mit 8 Zählern. Als Rookie, ja, ich würde ihm schon die 6 geben, ja, sage ich schon.
Okay, interessant. Ja, Raul Fernandes, zu dem kann ich ehrlich gesagt nicht so viel sagen. Ich meine, klar, in Brünn groß aufgefahren und klar, in Brünn Stenz, wie du schon gesagt hast, groß aufgefahren. Aber ja, sonst am Anfang der Saison vor allem sehr still, sehr ruhig um ihn gewesen. Nicht so Aiogura. Da war es auf jeden Fall, wie du gesagt hast, auf jeden Fall viel Rummel um ihn, viel Druck, viel Pressure. Vielleicht konnte er damit nicht so richtig umgehen, ich weiß es nicht. Und dann, dass er dann einfach so ein bisschen abgefallen ist, das kann sein. Aber ja, ich finde, beide würde ich so eine 5 geben. Ja, wie du gesagt hast, Raul Fernandes mit steigender Tendenz, Uguira eher leicht fallend. Ich finde, beide fahren eine okay Saison. Saison jetzt nicht so für die großen Schlagzeilen. Außer halt bei den letzten zwei Rennwochenenden, Ogura halt beim ersten und Raul Fernandes beim letzten. Ja, ich würde beide 5 geben. Wenn man jetzt auch den WM-Stand anguckt. Raul Fernandes 66, Ogura 51. Wenn man mit einberechnet, dass Ogura noch ein Rookie ist. Ja. Machen beide ihre Sache schon okay auf jeden Fall. Aber sie reißen jetzt auf jeden Fall keine Bäume aus. Ja, aber das können Sie ja in der zweiten Saisonhälfte vielleicht noch. Nur Gura ist, wie gesagt, ein vielversprechender Rookie, der bestimmt sich auch noch weiterentwickeln kann. Eine große Weiterentwicklung haben wir auf jeden Fall bei den KTM Tech 3 Jungs gesehen. Und
Oh
zwar
ja.
bei Mario Vinales und Iniel Bastianini. Ja, also hätten wir den Podcast nach 6 Rennen oder so aufgenommen, dann wären die, glaube ich, noch ganz unten im Ranking gewesen. Aber jetzt, letzten Rennen wirklich total gut gefahren, vor allem von der Pace her, ja. Klar, hier und da waren mal wieder Stürze dabei, Verletzungen, aber im Großen und Ganzen, wo man jetzt in der Halbzeit angekommen ist, ja, stimmt die Pace voll und ganz bei den beiden KTM Tech 3 Jungs.
Ja, ist auf jeden Fall besser geworden. Also Vinales ist jetzt durch den Sturz dort am Sachsenring im Regen leider verletzt, konnte deswegen auch keine Punkte am Sachsenring und auch nicht in Brünn sammeln, was ich sehr schade finde. Man hat gesehen an Acosta in Brünn, die KTM war da sehr stark und ich hätte da gerne Vinales gesehen. Also Vinales, wenn man ehrlich ist, also wirklich, also am Anfang war noch so, so Thailand, Argentinien, Austin, dann Katar, hat er eigentlich ein Podium geholt, was ihm ja später abgeholt wurde. War dann wirklich mit sehr guten Rennwochen, zum Beispiel auch in Jerez oder in Le Mans. Vinales hat vor allem die Pace und ist auch mit den, vor allem oftmals mit Acosta auch auf einer Linie. Und was dir nie, ja, finde ich schade, dass er im letzten Rennen gestürzt ist. Und Prün, ich hätte ihn gerne gesehen, weil wir wissen, Bastianini ist ja ein Reifenflüsterer. Und er kommt auch meistens erst am Ende des Rennens. Und bei Enea Bastianini ist halt interessant, weil über die Rennwochen, wenn man sich das Rennwochenende anguckt von Enea Bastianini, ist das meistens so, ja, Trainings, ja, weiter hinten, Qualifying ist auch nicht so ganz seins. Aber meistens im Rennen arbeitet er sich immer nach vorne. Also im Rennen meistens viel stärker als am Rest des Wochenendes, ja. Was ja auch ein gutes Zeichen ist. Er hat oftmals wo auch mal so Neunter geworden ist am Rennen, was ja okay ist. Ich meine, das ist seine erste Saison mit KTM. Er muss sich erstmal umstellen. Er ist nur Ducati bis dahin gefahren. Bis jetzt zu seinem Wechsel zu KTM. Muss sich erstmal umstellen, sich dran gewöhnen. Und ich finde, dass er jetzt, natürlich hat er hier und da ein Nuller verzeichnet oder halt eben wenige Punkte geholt, aber das ist halt normal, ja. Bastianini ist ja jetzt auch keiner, der irgendwie nicht fahren kann oder so. Der kann sich adaptieren. Und der hat ja unfassbare Leistungen auch auf Ducati bewiesen. Warum auch nicht auf KTM? Weil das Bike wird besser. Und vor allem in Brünn einfach war er wirklich sehr, sehr stark mit dem Podium im Sprint. Einfach wirklich gut. Und da kann er wirklich mit sich zufrieden sein. Und naja, was denn ist einfach, ich mag ihn persönlich sehr gerne, weil ich weiß nicht, finde so, wie er das manchmal so im Rennen so hinkriegt, so wenn er dann am Ende des Rennens nochmal kommt und einfach, wenn er die Pace hat, ist das ein unglaublich starker Fahrer, ja. Und wenn er jetzt die Sommerpause gut nutzt, dann ist der auch gefährlich für den Rest der Saison, bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Und Merck Vinales muss sich erholen von seiner Verletzung. Ich hoffe, er kommt wieder fit zurück. Und dann, ich denke, um die Fahrer müssen wir dort in dem Team nicht reden. Ne? Also Vinales und Bastianini sind schon zwei Weltklasse-Fahrer, also für Tech 3, die können sich da schon glücklich schätzen, so zwei Granatenfahrer dort zu haben, da muss man schon ehrlich sein. Und wenn die beide sich gut einleben, ey, dort, dann kann es gefährlich werden und ich freue mich aber drauf. In der, was der hier natürlich, achso, natürlich, jetzt um die beiden irgendwie einzuranken, ist das natürlich ein bisschen, ja, schwierig. Also Merck Vinales würde ich, ja, ich eine stabile 7 geben. Ja, doch schon eine stabile 7 wegen schwächerer Anfang, aber dann schon war er ziemlich gut. Eben auch in Katar war er gut oder auch hier in Jerez, Le Mans. Und dann wieder ein bisschen schwächer wieder in Silverstone, Jerez und Mugello. Aber ich würde ihm so eine 7 geben. Ja, 7, 8 oder 7. Und Enea Bastianini ist ja auch die Tendenz jetzt eher steigend auf jeden Fall, das muss man schon sagen, aber man muss natürlich auch die erste Hälfte einfach gut so sich eben betrachten, was eben auch ergebnistechnisch passiert ist. Deswegen Bastianini, noch würde ich ihm eine 5 geben tatsächlich. Es war okay, aber es war halt nicht das, was man eigentlich von ihm gewohnt ist, aber er kann sich natürlich auch steigern, ne? Ist ja klar.
Ja, ich würde Vinales eine 6 geben, wie du schon gesagt hast. Vinales super Pace in den letzten Rennen gezeigt. Aber auch hier war es ein ja, stockender Saisonstart für ihn. Und er hat schon ein paar Rennen gebraucht, bis er auf Speed war auf jeden Fall. Ja, deswegen würde ich ihm eine 6 geben. Bastianini gehe ich mit einer 5. Bei ihm hat es halt noch ein bisschen länger gedauert, deswegen auch eine wurde weniger als Vinales. Aber ja, das kann sich, denke ich, wird sich dann ändern, wenn wir dann das, wenn wir dann die Review zu der ganzen Saison aufnehmen, dann können die Noten schon wieder ganz anders aussehen. Wenn wir dann auf die gesamte Saison zurückblicken. Genau, dann kommen wir zu Yamaha, zum Yamaha Werksteam. Alex Rins und Fabio Quartararo auch. Also zwei Welten. Alex Rins 18. an der WM, 42 Punkte. Quadraro 9. mit 102 Punkten. Also ich finde die 42 Punkte für Alex Rins sind schon sehr, sehr schmeichelhaft. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wann der so vorne mit dabei war oder wo der so viele Punkte gesammelt hat, dass der irgendwie 42 Punkte hat. Auf der anderen Seite, Quadraro hätte eigentlich ein Rennsieger sein müssen der Saison, Silverstone. Technische Probleme mit der Yamaha haben ihn da gestoppt. Aber ich würde sagen, eine gute Saison von Fabio bis jetzt. Er holt halt das, vor allem Qualifying, immer aus dem Bike raus, was drin ist. Alex Rins, ja, halt auch viel verletzt gewesen, hängt seiner Form meilenweit hinterher, guckt eigentlich nur hinten rum. Also auch hier haben wir wieder zwei verschiedene Welten.
Auf jeden Fall, also Quartararo fährt eine gute Saison, ja. Also, ich finde, man muss seine Leistung auch nochmal hervorheben, weil es ist einfach, Yamaha ist vor allem im Rennen einfach nur nicht auf diesem Level. Ne? Man hat es vor allem jetzt in Brünn gesehen. Wäre eine gute Startposition, aber dann doch wieder durchgereicht worden, leider. Aber im Qualifying auf eine Runde kann es und Quadraro hat einige Pole-Positions eingefahren. Ja, also schnell auf eine Runde ist die Yamaha und Quadraro eben auch, war immer schon gut im Qualifying. Ich würde es ihm einfach mal wünschen, dass er das jetzt mal im Rennen mal umsetzen kann, ja, weil leider gucken am Ende mehr Leute auf die Rennergebnisse als auf die Qualifying-Ergebnisse. Dennoch, er kann auf jeden Fall mit sich zufrieden sein, denke ich, aber er will natürlich mehr, ja, er ist ein Weltmeister, er will mehr. Aber dennoch, Silverstone ist bitter für ihn gelaufen, sehr bitter, also da hätte er auf jeden Fall gewonnen. Da war tatsächlich mal Yamaha, da war er auf jeden Fall mal schnell. Aber in den meisten Rennwochen ist es einfach so, dass er oftmals durchgereicht wird, was halt eben auch sehr ärgerlich ist. Alex Rins, wie du gesagt hast, ist ja nicht auf dem Stand, wo er eigentlich sein sollte. Wie du sagst, 42 Punkte, also wenn man eine Sache Alex Rins kann zugutehalten, dann ist es die, dass er relativ konstant sogar gepunktet hat. Also das einzige Rennwochenende, wo er nicht gepunktet hat, war in Thailand. Ansonsten hat er wirklich immerhin so, ja, 5, 4, 3, 6 Punkte, so in dem Schnitt immer. Also er kommt wenigstens immer an, er stürzt auch relativ selten, hätte ich jetzt gesagt. Das ist, wenigstens macht der Yamaha da nicht so viel Schaden. Aber wir haben es, glaube ich, beim letzten Mal in Brünn schon mal angesprochen. Also da muss eine Steigerung her. Weil er kann es. Er hat es mit den großen Jungs schon aufgenommen. Mit Marquez, mit Rossi. Also es ist ja keiner, der nicht fahren kann. Aber irgendwie, ob es an seiner Verletzung liegt, vielleicht auch mental so ein bisschen, liegt es an der Yamaha, mit der er einfach nicht klarkommt. Wirklich, es läuft einfach nicht so. Manchmal schafft er so ganz kleine Einzelhighlights, wo er dann wirklich auch mal in Q2 kommt, auf den direkten Sprung in Q2, so out of nowhere, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. War das vielleicht ein Assen gewesen, wo er direkt in Q2 gekommen ist? Irgendein Rennen, oder vielleicht waren es sogar schon zwei, wo er zwar dann ins Q2 gekommen ist, dort aber meistens dann Zwölfter wird, also Letzter im Q2. Und dann einfach auch nicht diese nötigen Punkte einfach nicht einfährt, die er eigentlich einfahren muss. Man weiß, Yamaha ist schwach, aber man sieht es ja an Quartararo. Ne? Klar, Quartararo fährt das Bike schon ziemlich lange, aber dennoch. 42 Punkte, Alex Rins. Ja, leider mehr wie eine 3 kann man da eigentlich auch nicht geben, ne? So 2, 3, ich würde ihm noch eine 3 geben, weil er relativ konstant ist und sich und wenig stürzt, vor allem in den Rennen. Dann hätte ich jetzt gesagt, mal noch eine 3. Sind wir jetzt mal nicht so streng. Und weil er ab und zu Mini-Highlights hat, wie zum Beispiel Sprung Q2 oder so, deswegen war ich jetzt mal eine 3. Und Fabio Quartararo, ja, holt halt eben auch einiges raus. Der Quartararo würde ich eigentlich auch aufgrund seiner Qualifying-Leistung, ja, würde ich auch 8 Punkte geben, ja. Klar, im Rennen läuft es nicht so, aber ich finde, dennoch mit der Yamaha kann man, denke ich, mit 8 Punkten mitgehen.
Ja, also ich würde Alex Rins 2 Punkte geben. Alex Rins ist für mich, also manchmal die unterirdische Pace, die ist wirklich schon sehr, sehr unterirdisch. Das muss man schon sagen, wie du gesagt hast, er kommt an, aber im Endeffekt die paar Pünktchen dort, die er jedes Mal holt, klar, am Ende sieht es dann mit 42 Punkten ganz schlecht aus, aber er ist halt trotzdem 18. in der WM. Er ist vorm John Mir, wo halt die letzten 100 Rennen gefühlt rausgenommen wurde von irgendwelchen Fahrern. Und sonst ist er von Nakagami, Martin, Sabadori, Paul Espargaró, Augusto Fernandes, Miguel Oliveira und Sam Quintana. Also es sind jetzt nicht so die namhaften Namen, die er insgesamt in der MotoGP-WM hinter sich lässt. Deswegen würde ich sagen, 2 Punkte für ihn. Und Quartararo würde ich sagen, 9 Punkte. Ja. Er holt eigentlich immer das Maximale aus dem Paket raus. Hat ungefähr doppelt so viele Punkte als der zweitbeste Yamaha-Fahrer. Deswegen kann ich dafür schon 9 Punkte geben. Das ist wirklich eine gute Saison von Fabio. Wie gesagt, bisschen Pech gehabt mit dem verlorenen Sieg in Großbritannien. Klar, waren auch schwierige Bedingungen, aber da war halt da, ja. Deswegen 9 Punkte für Fabio auf jeden Fall. Ich denke, ja,
Ja,
der holt
kann man sagen, ja.
fast immer das meiste raus. Deswegen, ja, hätte ich gesagt, 9 Punkte für Fabio auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu April, ja. Aprilia einmal mit Marco Bezzecchi und Jorge Martin. Natürlich, Jorge Martin ist sehr, sehr schwer zu bewerten, die 2 Rennen von ihm. Aber Marco Bezzecchi auf der anderen Seite fährt eine, ja, kann man sagen, schon gute Saison auf Platz 4 in der Fahrer-WM. Erster Verfolger von den 3 Ducatis. Viel mehr kannst du in der Ducati-Meisterschaft, wo halt die besten 3 nur du kannst ihn halt nicht erreichen, ja. Das ist schon, holt Bezzecchi schon das Maximum raus.
Becky ist auch einer der Fahrer, der wirklich da einen Aufwärtstrend hinlegt. Der ist schon Wahnsinn. Also wenn man jetzt mal so sieht, Thailand startet so 10 Punkte, 4 Punkte, 10 Punkte, 8 Punkte, 4 Punkte, 2 Punkte und dann auf einmal 31 Punkte, 10 Punkte, 15 Punkte, 27 Punkte, 9 Punkte, 26 Punkte. Da ist eine ganz klare Steigerung zu erkennen. Und ich finde, dass man am Anfang so ein bisschen so, war man ein bisschen unschlüssig, war Bezzecchi auf Aprilia, ist das so richtig, passt das? Aber ich denke, er beweist jetzt mit vielen guten Rennen, ja, wo man sagen muss, dass er oft der Einzigste war, der mit Marquez überhaupt vielleicht mal konnte ein, zwei Runden mithalten, abgesehen noch mit natürlich noch Alex Marquez, ne? Aber ansonsten gab es ja eben leider nicht viele, die dort irgendwie konnten mit ihm konkurrieren. Deswegen muss man da Bezzecchi einfach dort wirklich den vollen Hut ziehen. Er macht das wirklich gut. Er hat sich gut nach vorne gearbeitet. Platz 4, 156 Punkte. So best of the rest, hätte ich jetzt gesagt. Ist das wirklich sehr, sehr gut. Und auch aufgrund dieser Leistung, ja, würde ich Bezzecchi auch so 8 Punkte geben, ja. Weil 8 Punkte. Weil der Anfang der Saison war eben nicht so gut. Jetzt wird es immer besser. Er kommt immer besser klar. Deswegen würde ich stabile 8 Punkte geben für den Bezzecchi. Er macht es wirklich gut. Ich denke, dass auch der Doktor Valentino Rossi ist, denke ich, da auch ganz zufrieden. Ist zwar jetzt nicht ein Fahrer seines eigenen Teams, aber dennoch Akademiefahrer. Deswegen sollte er zufrieden sein. Jorge Martin. Ja. Wir haben jetzt Jorge Martin mit in die Liste geholt und nicht Lorenzo Lavadori, weil Lorenzo Lavadori relativ uninteressant ist. Deswegen sagen wir mal Jorge Martin. Ja, was kann man dazu jetzt groß sagen? Das ist ein bisschen schwierig. Also Jorge Martin aufgrund der Verletzungen und so, wenn man das jetzt wird noch mit einberechnen, das Rennwochenende in Brünn war gut von ihm. In Katar war halt einfach, ja, wo er eben dort dann noch gestürzt ist im Rennen, war einfach, hätte nicht müssen sein, aber ist passiert. Er ist ja jetzt wieder zurückgekommen. Was gibt man jetzt zum Jorge Martin? Ich meine, wird schwierig. Also, natürlich könnte man jetzt sagen, aufgrund des einen Wochenendes in Brünn war schon nicht schlecht. Ich würde Jorge Martin eine Ich gebe ihm eine 5, eine 6, eine 6, weil er ist aufgrund, wenn man jetzt diese ganzen Verletzungen mit reinbezieht, ne? Ich meine, oft war das ja auch einfach leider selbst schuld, ne? Dass er sich dann am Ende verletzt hat. Wenn man das jetzt auch mit wird reinziehen, mit einbeziehen in diese Bewertung. Andererseits mit der Zeit, die er jetzt auf diesem Bike verbracht hat und das, was er jetzt in Brünn zum Beispiel gezeigt hat, ist das schon in Ordnung. Deswegen würde ich mir das alles jetzt so zusammen betrachtet, würde ich ihm eine 6 geben.
Ja, Rauchermeise ist ein schwieriges Thema, komme ich gleich zu. Erstmal zu Mario Bezzecchi, haben mich eine 9 von 10. Hinter den drei Ducatis, bester Mann, schlägt auch so die Bikes aus der V46, aus der V46 Box, ja, vom Doktor. Hier Morbidelli und die Gian Antonio hat er hinter sich in der WM, wo noch ein Fermin Aldeguer. Also drei Ducatis vor sich, drei Ducatis hinter sich. Ich finde, mehr kann man nicht erwarten von Bezzecchi. Die drei vorne sind außer Reichweite, aber ja, er hat auf jeden Fall eine gute Saison bis jetzt gefahren. Hoffentlich geht das so weiter, weil wir wollen ja spannende Rennen sehen und Bezzecchi sah im letzten Rennen als einziger so aus, als könnte er ein bisschen vielleicht Paroli bieten. Ja, Rauch und Martin, da habe ich eine kontroverse Meinung dazu. Also er kriegte von mir eine 3 von 10 und zwar nicht während der für die Performance on Track, sondern für die Performance neben der Strecke. Und zwar, da gab es einen
Ja.
Vertragsstreit mit Aprilia. Und also ich finde, da hat er sich jetzt nicht so gut verhalten, vor allem mit seinem Manager, ja. Also ich weiß gar nicht, was sie da wollten, ja. Warum sie da unbedingt zu Honda wollten. Und ich
Ja.
finde, sie haben jetzt wieder einen absolut feigen Rückzieher gemacht, weil sie am Ende gesehen haben, oh, scheiße, die Aprilia ist ja doch besser. Viel besser als die Honda. Ah, oh, nee, da
Ja.
bleiben wir mal bei Aprilia. Und ich denke, also, was geht da in den Kopf vor von einem Jorge Martin? Er denkt, er ist zehnfacher Weltmeister und er ist so viel wert, dass er einfach machen kann, was er will. Ich finde, da hat er sich einfach nicht mit Ruhm bekleckert. Aprilia hat ihm den roten Teppich ausgerollt, ja, die hätten dem auch keine Ahnung, aber ja, er wurde geholt als der Starfahrer bei Aprilia, ja, und das so mit Füßen zu treten, so, oh nee, ich bin noch nicht mal ein ganzes Rennen für euch gefahren, aber ich verlasse euch schon wieder zu
Ja.
Honda, zu einem Hersteller, wo jetzt nicht so viel besser ist, also tut mir leid, also. Da hat er sich absolut nicht mit Ruhm gekleckert und am Ende die Entscheidung bei Aprilia zu bleiben, hat dann am Ende doch gezeigt. Ja, also da hat er, also er wollte kurz Eier zeigen, habe ich das Gefühl, aber dann hat er doch wieder die Eier eingezogen. Und ich finde, wenn er Eier zeigen will, dann muss er auch ganz dabei bleiben und nicht irgendwie wieder, oh nee, Aprilia ist besser, ich bleibe doch mal bei Aprilia wieder. Deswegen, also für mich ist das eine 3 von 10. Wie du gesagt hast, tolles Wochenende, tolles Comeback in Brünn. Aber ja, also er hat schon neben der Strecke hat er auch schon viel
Ja,
für Lärm gesorgt, der Martin.
ich habe auch vorhin überlegt, ob ich sollte das jetzt mit reinbringen, diese Kontroverse off-track, aber ach, ich komme, ich bleibe jetzt mal bei dem Sportlichen. Aber wenn man das natürlich mit einbezieht, bin ich da natürlich auch ganz klar deiner Meinung. Also er hat da sich auf jeden Fall, also sympathisch war das jetzt nicht, was er da gemacht hat. Da muss man leider ehrlich sein. Das hat auch vielen Leuten nicht gefallen. Unter anderem zum Beispiel Sky-Kommentator Eddie Milke zum Beispiel, dem das auch gar nicht gefallen hat, wie sich Jorge Martin dort verhalten hat mit dem ganzen Vertrag und dann will er auf einmal zu Honda ein Bike, was ja nicht auf dem Niveau ist von Aprilia, muss man leider sagen, auch wenn vielleicht der Zarco da manchmal zaubert, aber das ist ja halt keine Aprilia. Das kann man gar nicht so wirklich vergleichen. Und dann natürlich, was wirklich auch ein bisschen ausschlaggebend war, ist, und da bin ich auch der Meinung, ist der Sieg von Bezzecchi in Silverstone. Da hat er, wie du sagst, gesehen, aha, ja, geht schon was. Wo er auch dann selbst gesagt hat, ja, man sieht an Bezzecchi, das Bike hat schon Potenzial. Und ja, dann am Ende das auch so ein bisschen dann wieder so, Ja, er wollte sich schützen und so, und er wollte, er war in dem Moment, wo er sich so oft verletzt hat, so, so ein bisschen angeknackst, und da war es so ein bisschen so aus ihm herausgekommen, dass er gesagt hat, ja, Dreh und so, ne, Zweig und so. Aber am Ende, wie du gesagt hast, hat er dann doch gesehen, okay, Aprea, ja. Ne? Und er wollte auch dann in Brünn auch gar nicht mehr so auf dieses Thema eingehen. Er wollte sich viel mehr lieber auf sein Rennen jetzt konzentrieren, was man ja auch verstehen kann. Aber das Ganze hin und her, auch mit seinem Manager und so, und Aprea dann auch so, das hin und her, wo keiner wirklich wusste, was abgeht. Ich habe auf einmal nur gehört, ja, er bleibt bei April. Ich war so, okay, gut. Da konnte ich mir denken. Deswegen sollte ich jetzt darauf konzentrieren, auf April, gucken, dass er das Maximum rausholt, auch gucken, dass er jetzt nach ein paar Rennen, jetzt nach der Sommerpause auch stetig zu Bezzecchi aufholt, weil das wäre nicht gut für einen Weltmeister, wenn er auch von Bezzecchi geschlagen wird. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber da fehlt, da Bezzecchi ist sehr, sehr stark. Also da muss Jorge auch, wenn er ein Weltmeister ist, klar, er hat gezeigt, dass er das kann. Also auch jetzt schon nach so wenig Zeit auf dem Motorrad, aber muss sich auch gucken, auch ranhalten, damit er da einem Bezzecchi da auch Paroli bieten kann. Und wenn er das schafft, dann ist das ein sehr, sehr starkes Team.
Ja, wie du gesagt hast, also wenn er das schafft, er hat mit Bezzecchi wirklich einen guten Teamkollegen, eine sehr, sehr gute Messlatte auch. Und ja, ich finde, wenn sich die beiden da gegenseitig pushen, dann kann das für Aprilia auch sehr, sehr gut werden in der zweiten Saisonhälfte, wenn sie sich da wenn sie da wirklich zwei Fahrer haben, wo alles aus dem Bike rausholen und vielleicht noch mal ein bisschen extra geben und sich gegenseitig zu schlagen, weil im Endeffekt den ersten Mal schlagen will, ist der Teamkollege, weil der hat das gleiche Material und so. Deswegen, ja, denke ich, könnte das gut werden für Aprilia in der zweiten Saisonhälfte. Das Gleiche kann man vielleicht über KTM sagen, die mit vor allem mit Pedro Acosta sehr, sehr stark in die Sommerpause gegangen sind. Pedro Acosta momentan auf Platz 7 in der Weltmeisterschaft und Brad Binder auf Platz 12. Wenn man sich jetzt so Platz 12 von Brad Binder ansieht, ein Punkt hinter Vinales, er ist schon noch ein ordentliches Stück vor Bastianini in der WM. 19 Punkte, um genau zu sein. Aber ja, Brad Binder, man mag es kaum zu sagen, aber er ist wirklich so der schlechteste KTM-Fahrer in den letzten Rennen gewesen. Alle anderen haben so ein bisschen ja, Pace gezeigt, so gute Performances, aber Brad Binder ist so ein bisschen die graue Maus bei KTM, der ja irgendwie so am Rande der Top 10, so 11., 12., so ist so sein Gebiet. Aber so viel mehr geht auch nicht bei Brad Binder irgendwie.
Nee, mal, wir hatten es ja letztens schon thematisiert in Brünn. Wenn wir jetzt den WM, ich habe auch vorher geguckt, also es war eher so, okay, 60 Punkte, der ist 12., der ist ein Punkt nur hinter Vinales. Klar, dem fehlt ein bisschen was auf die Top 10, aber das wäre mit einem Rennwochenende auch, mit einem guten Rennwochenende auch schnell geschlossen, die Lücke. Für das, was man Brad Binder leider halt wirklich nicht oft sieht. Nur mal am Rennen oder mal am TV-Screen, muss man leider ehrlich sein. Brad Binder kann auch fahren, ne? Er hat auch Rennen gehabt, auch jetzt in der Vergangenheit, wo er gezeigt hat, Spielberg, wo er im Regen gewonnen hat, in Slicks. An den Rennen wird sich oft gerne aufgehangen. Ja, aber der Brad weiß ja damals so, ja, was halt ziemlich lang her, wenn man auch überlegt, jetzt zum Beispiel Brünn, vor 5 Jahren hat er da gewonnen. Dieses Jahr hat er 8 Punkte geholt, ne? In Sprint und Rennen. Was man mit Brad auch kann zugute halten ist, er hat nur in Anführungszeichen zweimal 0 Punkte geholt. Ansonsten ist er relativ konstant. 10 Punkte, 9 Punkte, aber wieder 10 Punkte, 13 Punkte in Sachsenring geholt. Aber da fehlt halt einiges. Zu Acosta, auch zu Vinales. Auch hätte ich jetzt gesagt nach Brünn, auch zu Bastianini. Also irgendwie, Brad Binder fährt mit. Aber er fällt halt irgendwie nicht so auf. Ne? Das ist ein bisschen komisch. Deswegen Brad Binders Saison. Ja, ich würde ihm 4 Punkte geben. Ich finde, anhand des WM-Stands ist es sogar noch okay, sage ich. Ist noch okay. Aber halt auch nicht nix, was man sich jetzt vom KTM-Werksfahrer verspricht. Ne? Da muss er auf jeden Fall deutlich zulegen. Ich meine, Österreich ist jetzt das erste Rennwochenende, KTM-Heimspiel. Ne? nach der Sommerpause. Da muss auf jeden Fall was kommen. Aber leider hat er keine Einzelhighlights auch gesetzt. Deswegen reicht es für mich nicht mal für 5 Punkte, bin ich ehrlich. Ich bin eher so bei 4. Weil er schon regelmäßig leider geschlagen wird, auch vor allem von seinem Teamkollegen Acosta, der mit 124 Punkten auf P7 ist, hinter Morbidelli. Ja, Acosta war auch relativ schwacher, Saisonstart 4, 9, 3, 8 Punkte. Letzten Rennen war es jetzt besser. So ab, hätte ich jetzt gesagt, Le Mans 13, 12, 18 Punkte, so zum Brünn eben auch Podium, ne? 25 Punkte. Das war schon in Ordnung. Der Acosta ist schon schnell. Das muss man schon sagen. Aber er wirft es halt eben auch oft selbst weg. Auch einige Rennen, wo er es selbst einfach verschuldet hat, wo er einige Punkte auch liegen gelassen hat. Im Qualifying ist er meistens auch noch ganz gut. Ja, er hat schon Talent. Ne? Und er hat natürlich auch KTM viel Druck gemacht. Das muss man auch sagen. So mit, ja, das Bike muss besser werden und so, weißt du, hier und da. Was geben wir jetzt mal, Acosta? Ja. Schwierig. Also ich schwank gerade so zwischen 7 und 8 Punkten. Ich würde mal sagen 7 Punkte, weil er es eben auch oft selbst wegwirft und der Anfang der Saison auch nicht wirklich gut war und er auch ein bisschen gebraucht hat, für reinzukommen. Und auch hier so Rennwochenenden hat, wie zum Beispiel war das? Am Sachsenring zum Beispiel dort, wo er nur einen Punkt geholt hat. Also das sind alles Sachen, das reicht eben für mich jetzt nicht irgendwie für 8, 9, da wäre ich dann eher so bei einer 7.
Ja, ich gehe tatsächlich mit beiden Ratings mit, und zwar Brad Binder. Tatsächlich? Nur eine 4 von 10. Ja, so ein bisschen unbefriedigend, seine Saison, ich glaube, so kann man es also zusammenfassen. Ja, wie du gesagt hast, keine Einzelhighlights. Man muss ja schon bedenken, er ist wirklich der Fahrer, der wohl längst bei KTM ist. Wie lange fährt der Typ schon KTM? Und hat die meiste Erfahrung mit dem Bike. Man würde meinen, das würde ich auszahlen, aber gar nichts. Da würde er von den Neulingen bei KTM regelrecht so der andere findet Pace, der andere findet wieder Pace, der andere findet Pace. Nur Brad Binder findet keine Pace. Und deswegen 4 Punkte. Das Einzige, was ich mir zugute halten kann, sind die Punkte. Dass er davon schon ordentlich welche gesammelt hat, aber wenn das die nächsten Rennen so weitergeht, dann wird er schlechtester KTM-Fahrer sein. Deswegen vielleicht am Ende der Saison gibt es noch weniger Punkte. Wie du gesagt hast, Acosta, 7 von 10. Ja. Okay. Ist okay, Saison gefahren. Klar, Acosta ist auch immer viel Druck drauf, ne? Man weiß, was für ein Talent er ist, aber ich denke, in den letzten Rennen vor allem hat er auf jeden Fall hat er delivered. Deswegen bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie es mit Pedro Costa weitergeht in der Saison. Genau. Ja, dann sind wir schon bei den Top 3 angekommen. Und zwar bei V46, bei Fabio Di Giannantonio und Franco Morbidelli, einmal P6 und einmal P4, einmal P6 und einmal P5 in der WM. Ja, ich würde sagen, da kann der V46-Experte mal was dazu sagen.
Ja, so. Mir gefällt das eigentlich ganz gut. Also P5, P6, kann man mitnehmen. Also Di Giannantonio vor Morbidelli, ne? Das muss man auch mal sagen jetzt, ne? Das hätte vielleicht auch nicht der eine oder andere vielleicht nicht so ganz erwartet, aber was man sagen muss, ein sehr, sehr starker Saisonstart von Franco Morbidelli. 18, 19, 18, 23 Punkte. Sehr, sehr gut, ja. Jetzt so einen letzten Rennen. Klar, Verletzung, ne? Horrorsturz am Sachsenring, das darf man nicht außer Acht lassen. Also eigentlich war die ganze Saison von Morbidelli war sehr, sehr konstant. Also er hatte da zwar in Jerez, wo er mal nur 6 Punkte geholt hat, oder auch in Le Mans, wo er nur einen Punkt geholt hat, aber ansonsten so 13, 17, 13, 11 Punkte bis zu seinem Sturz eben am Sachsenring. Also sehr, sehr konstant. Also gefällt mir, wirklich gut gefallen. Dennoch, bei Morbidelli immer fehlt dieses letzte bisschen, wirklich, um mal da vorne auch mal so richtig reinzufahren. Ne? Einfach bitter, sage ich. Also würde ich ihm wirklich mal wünschen. Aber erstmal wünsche ich ihm eine gute Genesung, weil der dieser Sturz war heftig, ja. Da geht ihm der Kombi auf. Ne? Das darf eigentlich nicht sein, ey, bei so hohen Geschwindigkeit, ey, bei der Kurve. Da am Sachsenring, ja, das war schon übel. Deswegen dort auf jeden Fall gute Besserung. Fabio Di Giannantonio. Ja, das ist Der gefällt mir einfach auch gut. Also vor allem die Gianfolio jetzt in letzter Zeit wirklich, ja, der gefällt mir wirklich gut. Also klar, Brünn lassen wir jetzt mal außen vor, das war nix, da hat er einfach keine Pace, 0 Punkte, ne? Sachsenring, da war er eigentlich auch von der Pace her nicht so schlecht, aber konnte es am Ende auch wieder nicht umsetzen. Und die Rennwochenenden davor waren auch sehr konstant. 6, 16, 22 Punkte, dann mal 15, 11, 14, 11, 21, 16. Das ist alles in Ordnung. Also beide Fahrer, muss ich sagen, sehr konstant. Und vor allem die Natur habe ich auch mit dem Boden in Mugello, wo auch eine sehr, sehr gute Pace hat, wenn es da ein paar Rennen, ein paar Runden mehr gegangen wäre, hätte er auch den Bagnaia noch bekommen. Hat mir sehr gut gefallen. Natürlich war es jetzt nicht megamäßig, ne? Megamäßig war es jetzt nicht. So gleich, wow, ne? Das jetzt nicht. Deswegen würde ich auch so ein Fabio Di Gianantonio. Das ist jetzt schwierig. Gut, du wirst natürlich beide wahrscheinlich ein bisschen schlechter ranken. Ich würde aber beiden tatsächlich, oder entweder, ich würde eigentlich gerne beide gleich bewerten, weil ich finde, beide haben, sind auch von den Punkten ungefähr gleich, von auch von den Einzelhighlights ganz viel gleich. Morbidelli war am Anfang der Saison bisschen besser als die Gianantonio. Die Gianantonio war dann so im Bereich Jerez, Le Mans, Silverstone, Aragon, Mugello besser. Da hat war Morbidelli ein bisschen schwächer. Deswegen ja, ich würde schon beiden so. Ich habe jetzt immer ein bisschen die VR46-Fanbrille auf, deswegen sage ich mal beide 8 Punkte.
Ja, ich würde tatsächlich gar nicht so viel tiefer gehen. Ich würde 7 Punkte sagen für beide. Man muss beide, also ich finde, die Gianantonio kann man gut vergleichen mit Bagnaia und Marquez, weil der fährt durch die 25er Ducati. Und Morbidelli kann man vergleichen mit Alex Marquez. Und da hinken beide halt schon definitiv zurück, ja. Vor allem, wenn man sich jetzt auch Alex Marquez und Franco Morbidelli vergleicht, ne? Man muss ja bedenken, Morbidelli hat ja schon 2 Jahre Erfahrung mit den beiden. Ne? Der ist ja schon letztes Jahr die 24er Ducati gefahren bei Pramac. Deswegen, ja, finde ich, dass man beiden eine 7 geben kann, auf jeden Fall.
Großzügig.
Beide halt. Sie werden auch von Marco Bezzecchi in der WM gerade geschlagen. Aber das hat auch mit dem Aufwind von April jetzt zu tun. Deswegen, ja, hier und da beide mal, wie gesagt, das Einzelhighlights sind definitiv dabei. Aber schon, sie hinken schon den anderen Ducati-Fahrern ein bisschen zurück. Aber gut, Fermín Aldeguer haben sie im Griff. Fermín Aldeguer, ja, den haben sie im Griff auf jeden Fall. Aber sonst die anderen Ducati sind halt schon nochmal ein Step ahead, deswegen 7 Punkte für die. Aber fahren eine solide Saison auf jeden Fall, kann man nichts sagen. Ja, dann kommen wir auch schon zu angesprochenen BK8 Gresini Racing MotoGP Team, wo einmal Alex Marquez, der gefühlt 99% der Punkte eingefahren hat, fährt und Fermín Aldeguer, der auch schon bei 97 Punkten steht, tatsächlich, aber ja, Fermín Aldeguer ist ein bisschen eine komische Saison für mich. Mal ist er da, mal ist er nicht da. Meistens auch erst spät in den Rennen, wo er da aufwacht. So. Und in Austin kann ich mich erinnern, ist er dann auch gestürzt. Ja, Fermín Aldeguer für mich schwierig zu ranken. Als Rookie klar in den Top 10, aber man muss auch sagen, er fährt auch das beste Bike von den ganzen Rookies. Deswegen vielleicht das wieder. Ein Minuspunkt für ihn, dass er dann nur auf der 10 ist. Auf der Gegenseite Alex Marquez, ich finde, viel besser kann man eigentlich in der Saison nicht fahren. In einem Kundenteam. Ja, ist vor Bagnaia in der WM. Das sogar deutlich. 261 zu 213 Punkte. Das ist schon eine Ansage. Der Einzige, wo halt besser ist, sein Bruder Marc Marquez. Und das Einzige, was man ihm so vorwerfen kann, ist, dass er ihm, dass er ihm, ja, hier und da zu wenig Paroli geboten hat, aber er fährt gegen Marc Marquez, ja. Also außer Alex Marquez konnte der Saison noch keiner Marc Marquez fordern, noch kein einziger. Deswegen, ja, finde ich es auch ein bisschen immer hart, wenn die Leute Alex Marquez kritisieren, so, oh je, yeah, der hätte da und da mehr und da und da mehr. Alex Marquez hat auch viel Druck, ja, er fährt gegen die besten Motorradfahrer der Generation, ja, wenn nicht sogar aller Zeiten. Und es ist immer leicht gesagt, man kann hier mehr, man kann hier mehr machen. Für Alex Marquez ist die Situation auch neu, der hat vorher nie in der MotoGP-Spitze gekämpft. Klar, er hat zwei Rennen 2020 gehabt in seiner Repsol Honda-Saison, wo wir mal gut waren, aber sonst war er ja auch immer unter Ferner liefen, ja. Bei seinen Honda-Jahren oder jetzt bei den Ducati-Jahren, klar, waren die besser, aber er war nie Spitze gewesen. Deswegen kann man sagen, Alex Marquez ist eigentlich phänomenale Entwicklung genommen in dieser Saison. Deswegen würde ich Alex Marquez eine 9 von 10 geben, keine 10 von 10. Weil er im letzten Rennen schon ein bisschen abgebaut hat, der Sturz in Assen. Und jetzt das Brünn-Wochenende war nichts. Aber sonst Alex Marquez ist eine perfekte Saison gefahren, seinen ersten MotoGP-Sieg eingefahren, Sprint-Sieg eingefahren. Ja, man kann nicht sagen, gegen die Saison von Alex Marquez, finde ich, macht er top. Fermin Altegaer als Rookie hätte ich jetzt mal so eine 5 von 10 gesagt. Er fährt halt das beste Bike, was soll man erzählen, er ist nur für 10, auch ja mit großen Vorschusslorbeeren in die MotoGP gekommen, es wurde gesagt, dass das ein großes Talent ist, klar, hier und da sich mal ansetze, das will ich nicht verleugnen, aber klar, da kommt auch noch was an Weiterentwicklung, bin ich mir sicher, von Fermin Altegaer, und er ist ja, und eine 5 ist ja auch nicht so schlecht, es ist halt so Mittelfeld, aber er ist halt der schlechteste Ducati-Fahrer, ne? Das muss man festhalten.
Jetzt muss ich mal gerade hier in die Alex Marquez. Also ich habe keine Alex Marquez Fanbrille auf. Deswegen muss ich jetzt mal so ein bisschen einhaken. Wobei, bei Alex Marquez, bin ich ehrlich, kann man nicht viel Schlechtes sagen. Ne? Also ja, er hat eine sehr, sehr gute Saison, hat eine brutale Entwicklung. Ich denke, da muss man auch gar nicht viel drum rumreden. Das ist Weltklasse, was er gemacht hat. Wie er da auch mit Marc Marquez kann mithalten. Konnte ja in einigen Rennen schon auch mithalten. In einigen Rennen, wo ich jetzt sage, wo er auch schneller war, meiner Meinung nach, vor allem in Assen, im Sprint, da war er einfach schneller als Marc. Ne? Und ich gehöre vielleicht auch manchmal zu den Leuten, die sagen, da hätte er schon mal noch können angreifen, weil es ist halt meine Meinung. Ich denke, wenn er will um die WM fahren, dann muss er ihn auch mal schlagen. Ich stelle mir das immer dann umgekehrt vor, wenn Alex Marquez vorne wäre und ein Marc Marquez wäre hinten, ja. Das würde ein Marc Marquez, glaube ich, nicht viel interessieren, wer da jetzt vor dem fährt. Also das ist dem wurscht. Ja? Der wird auf jeden Fall angreifen. Der wird dann nicht sagen, ja, Aitor Assen, ja, schwierig zu überholen, irgendwie hätte er überholt. Ja, ich weiß, Marc Marquez kann sehr gut verteidigen. Das ist ein Killer auf zwei Rädern, ne? Auf jeden Fall, aber dennoch finde ich, man hätte es ja wenigstens mal können versuchen. So sieht man ja jetzt ein schöner Abstand von 120 Punkten, ja, auf Marc Marquez. Das war es eigentlich mit der WM, ja. Deswegen wäre es vielleicht auch gut gewesen, wenn er mal ein paar Rennen vielleicht mal probiert hätte anzugreifen, aber das ist alles ja in der Vergangenheit. Er hat auch ein Rennen gewonnen, er hat einen Sprint gewonnen, Rennen gewonnen, ja, Rest. Alles in Ordnung, ja, macht alles gut. Auch mit der Cresini passt. Kann man nichts gegen sagen. Brünn waren schlecht, aber das haben wir jetzt schon oft gesprochen. Ja, ich bin halt dann auch doch bei einer 9 von 10 für Alex Marquez, weil was anderes kann man eigentlich nicht geben. 10 von 10 halt nicht, wie du gesagt hast, wegen dem Sturz in Assen und noch wegen Brünn war jetzt nicht so gut. Deutschland Grand Prix war gut, 22 Punkte mit der eingefühlt nur mit einer Hand gefahren ist, war eigentlich gut. Fermin Altegaer, 5 von 10 finde ich ein bisschen hart, sage ich ehrlich, ja. Ich würde Fermin eigentlich eher eine 7 von 10 geben, bin ich ehrlich, weil er hat schon ein Podium in Le Mans, muss man sagen. Klar, Anfang der Saison war nicht gut, aber dann schon 17 Punkte, dann 17 Punkte in Katar, 23 Punkte in Le Mans, 17 Punkte auch in Aragon, 11 im Sachsenring. Das ist schon okay. Er ist ein Rookie. Klar, er fährt das beste Motorrad, aber es ist trotzdem noch ein Rookie, ne? Und er ist in den Top 10. Er ist vorne mit Maverick Vinales, ne? deutlich sogar. Das muss man schon sagen. Klar, von ihm kommt auch noch eine Steigerung, aber ich finde, 5 von 10 ist, ja, kann man auch geben, je nachdem, wie man das eben betrachtet. Aber ich bin schon eher bei der 7 von 10, weil er schon auch einige Highlights hatte und wo er eben auch, oftmals war er sogar mal so P5 gewesen, wo er sagte, ja, das ist schon gute Pace, meistens hat er dann sogar noch weggeworfen, gerade in dem Moment, wo man gesagt hat, ja, was er da für eine gute Leistung erbringt, was für eine gute Pace er hat. Aber dennoch, für mich Alex Marquez 9 von 10 und Fermin 7 von 10.
Sehr gut, dann kommen wir auch schon zum letzten Team. Das war das Ducati-Werksteam, Ducati Lenovo, Marc Marquez und Francesco Bagnaia. Marc Marquez kann ich kurz mal in 10 von 10, Weltklasse-Saison, also der gewinnt die WM mit 500 Punkten Vorsprung und 1000 Rennen vor Schluss gefühlt, gewinnt er das Rennen, gewinnt er die Meisterschaft. Also kann man eigentlich jetzt schon gratulieren. Bagnaia auf der anderen Seite ist ein schwieriges Thema. Also wirkt eigentlich mental sehr, sehr gebrochen. Wirkt sehr, sehr schwach mental, auch auf der Strecke. Wirklich ganz klitzekleine Comeback-Ansätze sind da, aber die sind auch dann sofort wieder im Keim erstickt mit der nächsten Session. Dann meistens, deswegen, ja, Bagnaia ist sehr, sehr schwierig einzuordnen. Ich meine, er ist ja immer noch auf P3 in der WM, ne? Aber das ist ein zweimaliger Weltmeister. Ne? Er fährt für seine Verhältnisse schon ja, eine unterirdische Saison und er darf halt auch nicht hinter Alex Marquez in der WM sein. Wäre jetzt nur hinter Marc Marquez in der WM, könnte man sagen, gut, er ist halt wirklich der beste Motorradfahrer, der wo hier gelebt hat, ne? Aber so hinterm Alex Marquez zu sein in der WM, jetzt nicht gegen Alex Marquez, ja, ich liebe Alex Marquez, ja. Aber tut mir leid, ja, als Ducati-Werksfahrer, da muss man schon erwarten, dass der da vor dem ist. Von daher, ja, er hat einen Sieg geholt, kann man ihm zugute halten. Er hat einen Sieg geholt,
eine Pole geholt, hallo.
Er hat eine Pole geholt, ja. Aber mehr auch nicht, ja. Deswegen würde ich so bei einer 6 von 10 wäre ich, das ist okay noch.
Ja,
okay. Also er hat auch ein paar Podien und so geholt, ne, kann man nicht sagen. Hier und da mal mit Marc Marquez im Fight gewesen. Aber ja, ich wäre so, glaube ich, alles in allem bei einer 6 von 10.
Ja, Marc Marquez 10 von 10. Ich denke, das muss man eigentlich eine 11 von 10 geben. Also, ja, ich dachte dann nämlich die Frage, ob der Weltmeister wird, eher wann. Also nicht, dass der schon, keine Ahnung, in, ich weiß nicht, in was kann man dafür rennen, da irgendwie schon 5 Rennen. Wobei, ja doch, das kann eigentlich, ja doch. Wobei 5 Rennen ist schon, du gehst jetzt 120 Punkte, ne? Also der wird da auf jeden Fall deutlich, deutlich, deutlich vor Valencia Weltmeister werden. Also da irgendwie hoffen, dass da, also wirklich nur eine Verletzung kann den irgendwie stoppen. Also das ist da. Und selbst dann müssten die ganzen erstmal noch 120 Punkte erstmal noch aufholen, ne? Deswegen, wie viele Rennsiege das allein schon sind. So, Marc Marquez 11 von 10, ganz klar. Bagnaia gehe ich tatsächlich sogar mit dir mit. Ich hätte auch gesagt 6 von 10. 7 von 10 wäre schon zu hoch. 5 von 10 wäre jetzt auch arg hart, weil man muss auch sagen, also klar, er hatte nicht immer die Pace, aber er war ja dann doch schon oft auch Dritter. Ne? Und das ist jetzt auch nicht so schlecht in der Multipli. Er hat ja 213 Punkte, über 200. Er hat eine Pole geholt jetzt in Brünn. Ist okay, Anfang der Saison war auch gar nicht mal so schlecht. Ne? 23 Punkte, 20, 32, 22, 23, schon okay. Auch in Austin, Katar hat zum Beispiel auch mehr Punkte als Alex Marquez geholt, aber natürlich insgesamt sind er natürlich deutlich hinter Alex Marquez. Wo ich jetzt aber nicht sagen würde, dass er das noch kann aufholen. Ich denke schon, dass er das noch kann aufholen, je nachdem, wie die zweite Saisonhälfte wird. Ansonsten, ja, das ist Marc, das ist eine Liga für sich. Also, man muss eher drauf gucken, wie viele Sprint und Rennsiege den noch insgesamt wird holen.
Ja, definitiv, wie du schon gesagt hast, ist es eine Frage, nicht ob, sondern wann Marc Marquez Weltmeister wird. Ja, dann würde ich sagen, haben wir alle Fahrer eingerankt. Und ja, ich denke, soweit auch alles faire Ratings kann man. Das eine oder andere Rating kann man für sicherlich streiten, aber so ist das eben. Da würde ich sagen, das war's heute mit der Folge Fleck Fleck im deutschen MotoGP Podcast. Lasst gerne eine positive Bewertung da und abonniert den Podcast, falls ihr es nicht schon getan habt. Und dann würde ich sagen, was ist für heute? Wir sind raus. Ciao.
Ciao.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.